Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und wie auch immer mit mir, der Cora. Und heute begrüßen wir gleich zwei Gäste. Das ist Claudia Penn und Peter Heidenreich. Erst einmal hallo, ihr beiden.
Ja, hallo.
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 Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage und die lautet dieses Mal: Wie gelingt Inklusion von Kindern mit Behinderungen im Bildungssystem? Claudia, du bist mobile Lehrerin für den Fachbereich Motorik und begleitest und berätst mit deinem Team Kinder mit Behinderungen, ihre Eltern und Lehrer in Oberösterreich. Und du bist MOVE-Trainerin. Was das ist, da haben wir nochmal eine eigene Episode für, die kommt dann bald raus, aber da bist du auch mit Herz und Seele dabei. Und Peter, du kommst aus Münster zu uns, aus dem Beratungshaus Inklusion. Ziel des Beratungshauses ist es, für einen gleichberechtigten Zugang junger Menschen mit Behinderung zum Bildungssystem zu sorgen. Also erst einmal vielen Dank, dass ihr da seid und am Anfang Butter bei die Fische. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung gehen auf Sonderschulen nicht, weil sie intellektuell nicht dazu in der Lage wären, auf einer Regelschule, ich sag's jetzt mal, klarzukommen, sondern einfach, weil die Strukturen an den Regelschulen es ihnen schwer machen. Das ist jetzt eine sehr gewagte These und ich würde von euch ganz gerne mal wissen, wie seht ihr denn das?
Ja, also sicherlich ist da ganz viel kritische Haltung im Raum, aber ich komme jetzt aus dem Land Nordrhein-Westfalen und wir haben ja einige Beratungshäuser Inklusion dort angelegt durch den LWL, Landwirtschaftsverband Westfalen-Lippe, und die Bezirksregierung installiert. Und Ziel ist es eigentlich, alle Kinder mit Förderbedarf, Unterstützungsbedarf im gemeinsamen Lernen unterzubringen, gelingt natürlich auch nicht immer. Mhm. Und sicherlich sehe ich das ein Stück weit wie du, dass gemeinsames Gelingen in der allgemeinen Schule nicht immer gelingt, weil das System nicht funktioniert und zu wenig Personal ist und Absprachen nicht gelingen. Und da sind natürlich Förderschulen genauso gefragt wie allgemeine Schulen.
Mhm. Claudia, wie siehst du das?
Ja, da kann ich so ein bisschen beipflichten. Also bei uns, ich komme ja aus Oberösterreich. In Oberösterreich ist es an und für sich so, dass wir mit der Inklusion wirklich sehr weit fortgeschritten sind. Aber dass es vor allem im Primarbereich, also Grundschule, wirklich leichter ist, Kinder wirklich in der Inklusion gut zu fördern und dort auch tatsächlich genügend Personal dann auch vorhanden ist. Und das ist ja eine wesentliche Grundsäule, dass Inklusion gelingen kann, dass genügend Personal da ist und auch natürlich entsprechende Hilfsmittel, wenn das notwendig ist. In höheren Schulen ist es manchmal so, dass es schwieriger wird oder auch manchmal tatsächlich die jungen Menschen selber den Weg zurück in eine Spezialschule wählen, damit sie nicht die einzigen sind, die jetzt im Rollstuhl sitzen. Also das haben wir immer wieder mal, dass Kinder mit 13, 14 zurückkommen, um sich in einer anderen Gemeinschaft wiederzufinden.
Die Pubertät ist da so ein Punkt, wo es schwierig wird, ne?
Genau, ja.
Genau, und ich finde, es ist auf jeden Fall eine Teamangelegenheit, ne? Gerade wie du beschreibst, dass in Österreich in den weiterführenden Schulen das schwierig ist, ist es bei uns auch in Nordrhein-Westfalen schwierig, weil es sind so viele Erwachsene an den Kindern dran und die müssen sich ja einigen. Und vor allen Dingen, dann muss man systemisch halt eben gucken, mhm, ne? Will man das, ne? Diese Vielfalt, das Gemeinsame, und alle haben ja ein Recht auf Teilhabe, das ist ja gesetzlich verankert.
Ich fand das eben ganz interessant, Claudia, was du gesagt hast. Naja, viele kommen eben wieder auch zurück, weil sie wollen nicht die einzigen sein, die im Rollstuhl sind. Das eine ist ja vielleicht die Ausstattung der Schule, die Hilfsmittelversorgung. Ist etwas anderes auch die Haltung, weil da muss ja eigentlich auch eine ganze Klasse mitgenommen werden. Also wenn eine Klasse es schaffen könnte, ist sicherlich nicht ganz einfach, einem Rollstuhlkind das Gefühl zu geben, zu sagen, das ist uns total egal, ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht. Das nehmen wir gar nicht wahr. Also ist das ein Punkt, der vielleicht noch stärker in den Fokus gerückt werden könnte oder sollte. Ich gebe das mal direkt an dich weiter, Claudia.
Ja, da hast du sicher sehr recht, Cora. Also wenn es gelingt, dass eine Schule sehr positiv daran geht oder einfach, sage ich einmal, ohne große Ängste vor einem Kind mit Beeinträchtigung und das wirklich ganz normal mit einbindet und alle Schulausflüge, alle organisatorischen Sachen rundherum sich gut überlegt, dann gelingt das auch gut. Also es ist oft ein Hindernis, wenn Ängste mitspielen und diese Ängste sich dann möglicherweise auch auf die Kinder der Klasse übertragen. Ja? Also wir versuchen, wenn Kinder neu in eine Schule kommen, wir als mobiles Team, möglichst viel sehr genaue Vorbereitungen zu treffen. Ja? Mit den Lehrerinnen klar zu sprechen, was braucht das Kind, die Eltern mit ins Boot zu nehmen, die Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die an der Schule notwendig sind. Und dann möglicherweise auch mit einem Start, mit einem Workshop, auch wo mehrere Rollstühle an der Schule sind, damit auch gesunde Kinder das ausprobieren können, wie das abläuft, wirklich einen guten Start zu schaffen. Das ist sicher sehr, sehr wichtig.
Ja, ich würde gleich genau auf eure Beratungsangebote und wie ihr eben vorgeht, noch einmal kommen, ganz konkret. Ihr habt es eben gemerkt, ich habe am Anfang erstmal eine provokante Frage gestellt, würde gerne noch eine weitere anschließen. Man könnte ja auch einfach sagen, naja, ich meine, es gibt ja nun mal Schulen, die sind gut eben auf Kinder ausgerichtet, ja, die Beeinträchtigungen haben. Warum, sagt ihr denn, ist es so unfassbar wichtig, dass Kinder in Regelschulen kommen? Ich meine, das Recht auf Teilhabe ist da, aber warum ist es auch für die Kinder so wichtig, die Kinder und die Jugendlichen und vielleicht auch für die drumherum, die Klassen? Das würde mich nochmal interessieren, Peter.
Also klar, letztendlich ist es ja auch zu erleben, wir nennen es Behinderung, aber letztendlich ist ja jeder Mensch, hat ja ein Recht auf eine Normalität in seinem Leben und ein Zugehörigkeitsgefühl. Und da habe ich mir in meinem Leben auf die Fahne geschrieben, dass ich das unterstützen möchte. Aber allerdings ist unser Bildungssystem nicht so ausgerichtet. Gerade in Deutschland, das mehrgliedrige Bildungssystem, also da sind Gesamtschulen schon ganz gut aufgestellt, aber letztendlich sind sie einfach auch zu groß. Es müsste dann kleiner und familiärer gestaltet sein und es fehlt auch oft nicht nur im Bereich der Körperbehinderung, Barrierefreiheit, ist ja in vielen anderen Bereichen, Hören und Sehen und Autismus und es braucht so viele Möglichkeiten. Genau, und wir sind nach wie vor eine sehr stark leistungsorientierte Gesellschaft, das wird in Österreich nicht anders sein und daher ist es nicht so einfach für Menschen, die irgendwie diesem Druck nicht standhalten können, da teilzuhaben. Und darum finde ich diesen Ansatz, den du beschreibst, positiv. Claudia.
Ich fand das so wichtig, wie du eingeleitet hast, dass eine Behinderung eigentlich eine Eigenschaft ist, jetzt bin ich platt, ne, aber wie eine Haarfarbe. Und wir sortieren ja Menschen auch nicht aus, weil sie andere Haarfarben haben oder sonst irgendwas, sondern wir haben so, glaube ich, und das meine ich auch sehr in Deutschland zu sehen, daran gewöhnt, dass es Sonderschulen gibt für Menschen, die anders sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Fehler ist. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sind wir gegangen in einer guten Idee, aber die gehören zu allen und es gibt überhaupt keinen Grund, jemand, weil er nicht laufen kann oder nicht so gut reden kann oder nicht so fix im Denken ist, irgendwo am Rande der Stadt in ein Sonderschulzentrum zu packen, sondern die gehören einfach dahin, wo die anderen auch sind. Und das System darf lernen, sich darauf einzustellen. Und aus meiner privaten Erfahrung, jetzt rede ich ganz viel, aber dann hatte ich auch wieder die Klappe, kann ich sagen, dass mein Sohn natürlich in einer inklusiven Schule war. Und es war total beeindruckend, wie die einen Schüler mit Down-Syndrom mitgezogen haben. Und ich glaube, der hat ganz lange nicht mitgekriegt, dass der ein Down-Syndrom hat. Mhm. Und der ist jetzt verheiratet und Koch.
Super.
Ne? So, und ich glaube.
So kann Inklusion funktionieren.
Ja. Ein Stück. Und das braucht viele Leute, hat Claudia gesagt, ne? Und das braucht Know-how, aber vor allen Dingen braucht es Haltung. Mhm. Ne? Und die müssen wir haben, die Profis in diesem Bereich, dass wir sagen, das ist eigentlich Quatsch mit der Aussortiererei. Her damit.
Claudia.
Ja, das ist Quatsch mit der Aussortiererei, da gebe ich dir ganz recht, Andrea. Und ich denke mir, weil so die Frage war, warum ist das wichtig, in der Schule Inklusion zu leben? Wenn es gelingt, in der Schule und im Heranwachsen diese Inklusion schon zu leben, dann ist es ja auch ein Teil des Lebens dieses Menschen und dann geht das auch weiter. Dann ist auch das Leben als Erwachsener ganz normal, dass es die Teilhabe ganz normal ist auch für für den jungen, erwachsenen Menschen und sich dann nicht erst aus einer Sonderschule sich einen Weg suchen muss, ja, um praktisch in den Lebensalltag zu kommen. Aber also wir haben in Österreich haben wir ja trotzdem auch noch die zwei Systeme. Ja? Wir haben die Inklusion, wir haben die Sonderschule, obwohl der Weg eindeutig in Richtung Inklusion geht. Ja? Aber die Eltern können sich auch bei uns das noch aussuchen. Ja? Soll das Kind in die Inklusion oder in die Sonderschule? Und manchmal ist halt die Entscheidung die, doch in die Sonderschule zu gehen, weil die Ausstattungen dort einfach mannigfaltiger sind, ja, vielfältiger sind und auch dort mehr Experten unterrichten. Und wir sind zwar auch in Oberösterreich mit den Hilfsmittelversorgungen wirklich, also das Vorzeigebundesland in Österreich, möchte ich, oder weiß ich, dass wir das sind, weil wir vom Land Oberösterreich Hilfsmittel ankaufen können und an die Schulen vermietet werden, verliehen werden für die Zeit, wo ein Kind in der Inklusion an der Schule ist, ja, sodass ich dort Spezialstühle oder auch Stehständer oder was auch immer auch dorthin bringen kann, damit Ausstattung da ist. Und trotzdem ist es den Eltern oft zu wenig. Ja, und leider haben wir auch Lehrermangel, ja, so wie ihr das in Deutschland, glaube ich, auch. Und derzeit ist wieder gerade es wirklich schwierig, dass die Inklusionsklassen so ausgestattet werden mit dem Personal, wie sie das bräuchten. Und wenn sie die Ausstattung nicht bekommen, ich meine jetzt personell, ja, genügend Stunden an Pädagoginnen, also für Pädagogen, aber auch für die Integrationshelferinnen oder Schulassistenten, wie es bei uns heißt, dann kippt das, ja, weil dann sind alle Überlastung und dann können die das auch nicht mehr leisten und das verstehe ich dann auch.
Ich würde ganz gerne einmal jetzt darauf schauen, ihr habt ja gesagt, okay, da ist die Herausforderung, wir wollen das ändern, wir wollen an der Stelle unterstützen. Jetzt gucken wir mal, wie genau ihr das macht. Also du hast mir gesagt, Peter, ihr seid bei euch oder bezeichnet euch so ein bisschen als Brückenbauer. Wie konkret macht ihr das? Wie arbeitet ihr?
Ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben 6 Beratungshäuser Inklusion in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind immer Teams von ungefähr 12 bis 14 Personen in verschiedenen Fachbereichen, unter anderem körperlich-motorische Entwicklung, Autismus, assistive Technologien, Hören und Kommunikation, Sehen, Sprache. Zu uns kommen Anfragen rein und vor allen Dingen auch von Eltern, aber auch von Schulen. Mhm. Und auch Medizinern, die Fragen haben und von Kommunen zum Bereich Inklusion, also wo es um Kinder und Jugendliche geht, die eine Beeinträchtigung haben und wie die unterstützt werden können. Und wir haben immer alle 14 Tage ein Clearing und da treffen wir uns und überlegen, wer die Beratung annimmt. Und diese Beratung, die passieren vor Ort, also dass man vor Ort guckt, wenn Hilfsmittel gefragt werden, dass man sich das anguckt, die Kolleginnen gehen raus oder telefonieren oder schreiben E-Mails, damit wir Lösungsansätze finden, damit die Mädchen und Jungen teilhaben können. Und wir sind, du sagtest ja Brückenbauer, wir sind sozusagen schon Anwältinnen für die Kinder und Jugendliche und für die Eltern, weil Eltern mit Kindern mit Behinderungen, die müssen sich schon durchkämpfen, müssen immer werben dafür, dass man Verständnis hat in dieser Gesellschaft für ihr Kind. Und wir versuchen das zu unterstützen und zu vernetzen und Eltern auch stark zu machen und deren Kinder letztendlich auch. Ne? Mhm. Ja.
Claudia, wie ist es bei euch? Wie arbeitet ihr? Würde das Wort Brückenbauer bei dir auch passen?
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ich glaube, ich arbeite in deinem Team. Wir sehen uns da wirklich sehr, sehr ähnlich. Wir fahren eben auf Anregung oder auf Anfrage von Eltern, aber natürlich auch von Lehrerinnen und Lehrern an die Schulen oder auch mal von Therapeutinnen. Oder wir bekommen auch, bei uns heißt das die Bildungsdirektion, den Auftrag an eine Schule zu fahren, um dort zu unterstützen. Und wir sind hier auch so dieser Brückenbauer, dieser Link, die Vernetzung oder auch die Hersteller des interdisziplinären Teams dann auch, ja, wo wir die Leute zusammenholen, die wichtig sind. Und unsere Beratung und Unterstützung geht wirklich von der Erstellung eines Programms zur Förderung der Motorik, aber auch, wie lange dürfen die Schüler Zeit brauchen bei Schularbeiten, ja, wie kann die Beurteilung ablaufen in Mathematik, was kann man in Sport machen, ja, all diese Sachen. Und wir begleiten tatsächlich bis zur Reifeprüfung, also bis zur, das heißt ja bei euch jetzt nicht Reifeprüfung,
Abitur, sondern meinst du, ne?
Abitur, genau. Ja. Mhm. Genau, und das ist schon etwas Tolles, das hat sich viel verändert in den letzten, sage ich mal, 2 Jahrzehnten, dass tatsächlich auch Schülerinnen und Schüler mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen auch bis zum Abitur gehen können und ein Abitur schreiben, obwohl sie vielleicht selber das mit den eigenen Händen nicht machen, aber es einer Integrationshelferin, einer Schulassistent diktieren und so wirklich die Reifeprüfung abschließen können. Und das ist schon genial. Und da unterstützen wir eben auch bis zu diesem Abschluss ihrer Schullaufbahn.
Ja, du meinst vor allen Dingen auch diese Beratung im Bereich Nachteilsausgleiche, ne? In allen Bereichen, ne? Also, und da sind wir auch ganz eng dran. Und wir beraten aber allerdings fallbezogen. Mein Eindruck war, dass ihr längere Zeit in einem System seid. Aber wir versuchen schon auch neben den Eltern auch die Kolleginnen vor Ort stark zu machen, die teilweise auch fachfremd sind. Ne?
Ja. Genau. Ja. Ich übersetze das mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du sagst, fallbezogen bedeutet, also es kommt jetzt zum Beispiel ein Kind, Übergang, Grundschule, Gymnasium, sage ich jetzt beispielsweise mal, und hat eine motorische Beeinträchtigung. Dann geht ihr zum Beispiel in die Schule auf Anfrage der Schule oder auf Anfrage der Eltern, je nachdem, und beratet eben, was für einen Nachteilsausgleich, also was kann das Kind bekommen, wo braucht es eben mehr Zeit, braucht es eine Schulassistenz und so weiter. Und dann ist das aber auch erstmal für den Fall erledigt, ja, und dann kommt eine neue Anfrage.
Ja, genau. Also im optimalen Fall sind ja Förderschullehrerinnen vor Ort, und aber wir haben auch Fachkräfte aus Therapie und Pflege dabei, die dann auch nochmal gucken, ne, ob es auch Pflegeversorgung gibt, ne, hygienische Versorgung oder welche Sitzmöglichkeiten es braucht und welche Tische es braucht, dass verstellt werden können. Und da beraten wir sowohl die Schulen als auch dann vielleicht die Kommune und versuchen das in deren Hände zu geben. Und jederzeit können sich die Schule oder die Eltern sich ja auch nochmal erneut an uns wenden. Ne?
Okay.
Und wir vernetzen, wie du sagtest, in Österreich genauso mit dem Feld, weil es gibt ja viele Fachberatungen vor Ort und es ist einfach ein viel großer Dschungel und Eltern sind oft durcheinander und wissen gar nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und ich glaube, dazu dient ja hier unser Zusammensein, um das zu sortieren, ne? Oder auch Hilfe anzubieten.
Ja, und erstmal eine Anlaufstelle zu sein. Andrea. Ja.
Als du das gerade berichtet hast, habe ich gedacht, das kostet doch bestimmt Geld.
Ach. Genau, zahle ich von meinem Taschengeld. Nee, also Spaß beiseite, also ich sagte ja eingangs, die Bezirksregierung Münster hat sich das auf die Fahnen geschrieben, Inklusion, ne, da haben wir auch einen Dezernenten, also einen Chef, der da auch ein großer Fan von ist, und so kam dieses Beratungshaus ans Laufen und das zusammen mit dem Landschaftsverband, der dann die sächlichen Mittel, Sekretariat und Büros zur Verfügung gestellt haben. Wir machen das allerdings alle auch nur mit einer Teilbeauftragung. Also ich habe das für einen Tag bin ich da Leitung. Mhm. Also natürlich bin ich da wie jetzt auch mehrere Stunden präsent für und die Beraterinnen im Team, die sind alle 2, 3, 4 Stunden ihrer Zeit stehen die zur Verfügung.
Aber die Eltern müssen für das, was ihr tut, nicht bezahlen.
Nein, es ist fallbezogen, es ist anonym vor allen Dingen. Vor allen Dingen, es hängt da kein Gutachten, keine Behörde hinter. Also, und wir müssen auch nichts weiterleiten. Es ist, wir versuchen, Ängste auch vor allen Dingen zu nehmen und niedrigschwellig zu arbeiten und zu beraten.
Jetzt sind wir gespannt auf Österreich.
Ja,
oder?
Das wollen wir jetzt natürlich verändern.
Genauso toll.
Ja, also das ist bei uns ein bisschen anders. Also wir sind tatsächlich Landeslehrerinnen, also wir sind ganz normal als Lehrerinnen angestellt. Und wir haben schon die Behörde dahinter und wir sind auch dafür zuständig, dass wir zum Beispiel auch diese sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich der Motorik feststellen und das auch an die Behörde weiterleiten. Ja? Aber wir sehen uns auch als Anwälte der Kinder, der Eltern, der Familien. Ja? Das heißt, das ist unsere Arbeit ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, ja, weil wir wirklich sehr unterstützend sind und wir immer das so beschreiben, was das Beste für das Kind ist oder wäre. Ja. Und ob wir das dann auch alles bekommen, das ist dann eine andere Sache. Aber wir schreiben auch diese Bedarfe, die einfach notwendig sind, so auf und hoffen, dass das dann auch so umgesetzt werden kann. Genau. Aber wir werden finanziert, wir kosten nichts, wenn wir in die Schule kommen, was für viele, also was wirklich ganz, ganz toll ist und wichtig ist. Und das gibt es auch nicht in allen Bundesländern in Österreich. Wir kommen tatsächlich öfter. Also wenn ich einmal an der Schule war, dann habe ich diesen Schüler bei mir praktisch gelistet und ich kontaktiere immer wieder oder die Lehrer kontaktieren mich wieder und sagen, wir bräuchten jetzt in dem und dem Bereich bitte eine Unterstützung und dann kommen wir wieder.
Also mit der Behördenstruktur ist es genauso bei uns, nur das sind nochmal andere Bereiche, Fachberaterinnen in den Schulämtern und der Bezirksregierung, dahin vernetzen wir dann auch. Aber das ist offizieller, das ist genauso wie bei euch. Ne? Ja. Wir sind so eine Zwischenschaltung im Grunde genommen, eine niedrigschwellige.
Ja. Auf jeden Fall, was ich heraushöre, ist, auch wenn die Strukturen vielleicht etwas unterschiedlich sind, so ist es ja nun mal, das ist ja auch selbst in Deutschland von einem Bundesland zum nächsten auch häufig schon alles unterschiedlich und bei euch ja sicherlich auch in Österreich. Das Ziel ist eben das Gleiche, also dass ihr tatsächlich interdisziplinär beratet. Und da würde ich ganz gerne nochmal meine letzte Frage an euch beide anschließen. Was würdet ihr denn aus eurer Erfahrung heraus sagen, braucht es im jeweiligen Land oder vielleicht auch übergreifend, damit Inklusion gelingt? Claudia, ich würde mit dir mal anfangen.
Das soll ich jetzt ganz kurz zusammenfassen, ja?
Ja, selbstverständlich.
Naja, ich denke mir, es braucht die notwendigen Ressourcen an der Schule. Es braucht genügend praktisch Stunden für die Pädagoginnen, es braucht die Assistenzen, es braucht die nötigen Hilfsmittel, damit die Kinder nicht nur im Rollstuhl sitzen, sondern sich auch an der Schule bewegen können und bewegen dürfen. Es braucht, sage ich jetzt mal, mutige Eltern, die das auch einfordern und sagen, ich hätte gern mein Kind in der Inklusion. Es braucht auch solche Begleiter wie uns, das sehe ich schon, die Lehrerinnen vor Ort auch unterstützen und denen auch vielleicht die Angst nimmt. Also ich würde auch sagen, es braucht einfach Lehrerinnen und Lehrer, die auch mutig sind oder die einfach eine Schwelle überschreiten und sagen, ja, wir trauen uns drüber und einfach ein Ja für die Menschen sagen. Dann läuft's. Ja, so würde ich das beschreiben, ganz kurz.
Ja, danke schön. Peter, hast du da noch etwas hinzuzufügen?
Also da kann ich sehr, sehr mitgehen und ich finde, das schwang auch schon mit. Es braucht einfach ein großes Herz für die Kinder und Jugendlichen und ein großes Verständnis und einen großen Respekt für die Familien, die diesen Weg gehen dürfen oder müssen und auch viel Mut. Und auch, dass man mal vielleicht auf kleinen Weg Dinge regelt und versucht im Sinne der Mädchen und Jungs eine Teilhabe zu schaffen, eine gesellschaftliche Teilhabe und dadurch diese schwierigen Strukturen oder manchmal verklebten Strukturen durchzugehen, ne? Damit alle am Bildungssystem teilhaben können mit allen Hilfsmitteln.
Und wir werden selbstverständlich eure beiden Anlaufstellen in den Shownotes verlinken. Also das heißt, da kann man bei euch ein bisschen stöbern und sich sonst auch eben bei euch melden. Ich sage erstmal ganz lieben Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt für eure Arbeit, die ihr tagtäglich tut und dass ihr als Mutmacher heute wieder hier gewesen seid. Danke euch.
Dankeschön. Und Cora, das war unser erster internationaler Podcast.
Ja, richtig, so ist es. Wir sind ja auch mal gespannt, wie viele Menschen uns dann vielleicht demnächst aus Österreich hören, also aus dem Dachraum. Die könnten ja auch zuschalten, Andrea.
Schauen wir.
Wie gesagt, wir danken euch ganz herzlich und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit sagen wir auf Wiederhören. Und wie immer noch unser Hinweis, schreibt uns doch bitte mal. Wir nehmen Themenvorschläge an, wir nehmen auch gerne mal Feedback entgegen, Andrea und ich. Mhm. Gerne Lob, aber auch Kritik, selbstverständlich.
Nein.
Konstruktive Kritik, Andrea, nehmen wir auch entgegen. Ich werde sie dir dann näher bringen. Und wir freuen uns über jede Nachricht. Einfach an podcast@schuchmann.de. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.
Das war Sinklusion, der Schuchmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.